Walliser wird der neue Präsident von der Mitte. Wer hätte es gedacht? Wäre ja schon ein bisschen komisch gewesen, wenn nach dem Rücktritt von der Viola Amherd einfach gar niemand mehr aus unserem liebsten Bergkanton eine Rolle in der grössten Bergpartei spielen würde. Diesen Part übernimmt jetzt der Philipp Matthias Bregi. Der Maus Naders ist Fraktionschef von der Mitte im Bundeshaus und der einzige Kandidat für die Nachfolge von Gerhard Pfister an der Spitze von der Mitte-Partei. Wer wird hier neue Präsi? Was bedeutet seine Wahl für den Kurs der Partei? Und kann er das überhaupt? Das sind alles Fragen, die uns heute im Politbüro beschäftigen, im Politik-Podcast von Tamedia. Heute bei uns im Studio Raffaella Birrer und Fabian Renz, zugeschaltet aus Bern, Larissa Rhein. Ich heiße Philipp Loser. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Salut zusammen.
Hallo zusammen.
Können wir zuerst eine lockere Aufwärmrunde machen, bitte? Was ist euer erstes oder euer lustigstes Erlebnis mit dem Philipp Matthias Bregi bis jetzt?
Das Lustigste, wo mir im Zusammenhang mit dem Philipp Matthias Bregi in den Sinn kommt, ist das Gedicht auf Walliserdeutsch, das er vor 2 Jahren im Nationalratssaal aufgesagt hat. Es ist dort um einen Vorstoss vom SVP-Nationalrat Lukas Reimann gegangen, der gefordert hat, dass man Parlamentsdebatten zukünftig auch auf Dialekt, also auf Schweizerdeutsch, dürfe führen. Der Philipp Matthias Bregi ist das Mikrofon getreten, hat gesagt, das sei leider nicht möglich, das umzusetzen, das Anliegen. Und zum Beweis hat er ein Gedicht vorgetragen auf Walliserdeutsch, wo es um den Tunis Etro und der Chifru Muri gegangen ist und wo man wirklich als Ausserschweizer nicht verstanden hat, also kaum ein Wort. Der ganze Saal hat dann effektiv gelacht wegen dem, sogar Jacqueline Badran, für die Politik ja bekanntlich sehr eine ernste Angelegenheit ist. Da hat er also für grosse Heiterkeit gesorgt und der Mann hat wirklich auch ein Talent, um so Sachen vorzutragen.
Conseil National, chers et chers collègues, je vous donne la preuve, pourquoi ça ne va pas. Fast unser Auto händ's alle gelöst. Was tun ich hätte da geschüttelt? Und Schiffer und Muri hat nicht mehr getoset. Und Katrin und hat Kritze gestellt. Und Mühe muss ans auf die Schwere ankommen. Selbst der Wiese Aschenbleiche kommt. Was gleicher Zeit vom Kirchenturm, grad 12 ist laut, sehr geisterstund.
Meine Erinnerung ist vielleicht jetzt nicht ganz so lustig oder kann da nicht ganz so mitheben, aber eine von den ersten ist, dass ich mal ein Interview gemacht habe mit ihm, als ich noch bei SRF war, so vor einem Landesmuseum in Zürich im Hochsommer. Und ich weiss noch, man muss aber dort immer so Einführungsbilder machen. Das sind die, wo irgendwie ein Politiker ins Bild reinläuft oder in ein Buch blättert oder was auch immer, damit man kann sagen, das ist jetzt ein Philipp Matthias Bregi, bla bla bla. Dass man die vorstellen kann. Und er ist sich also wirklich für nichts schade gewesen. Er ist x-mal hin und her gelaufen dort. Ich bin also wirklich sehr dankbar gewesen, was er da alles geleistet hat. Und dann hat er noch irgendwie erzählt, wenn ich mich richtig erinnere, dass er gerade mit seiner Familie in Zürich unterwegs war. Ich glaube, irgendwie während der Sommerpause oder so gewesen, im FIFA-Museum. Eben, wie gesagt, so habe ich es in Erinnerung. Ich glaube, nicht gerade die erste Begegnung gewesen mit ihm, aber eine von den ersten.
Hast du einen anderen Walliser besucht, dort im FIFA-Museum wahrscheinlich?
Nein, aber was Larissa erzählt, ist schon eigentlich typisch für den Philipp Bregi, weil eigentlich jedes Aufeinandertreffen mit ihm so ein bisschen einen geselligen Charakter hat. Er erzählt auch relativ schnell privat. Also, als ich letztens mit ihm telefoniert habe, zum Beispiel, hat er erzählt, dass sein Sohn sich jetzt gerade beim Fußballspielen verletzt habe und so. Und man spürt einfach bei ihm immer sehr schnell und zuerst den Mensch Philipp Bregi und erst dann den Politiker. Also, das ist, glaube ich, auch so etwas, was ihn sehr beliebt macht bei Freund und Feind. Es finden ihn alle sympathisch und bodenständig.
Bei mir hat er mal einen Termin verschieben, weil der ältere Bub gerade zum Skikurs musste. Raffaella, eines von deinen Lieblingswörter, die du hier im Politbüro immer wieder brauchst, ist der Gemögigkeitsfaktor. Philipp Matthias Bregi, Gemögigkeitsfaktor etwa 35 oder so.
Ich glaube, das ist noch untertrieben.
Er ist ein Fasnachtler, er ist, glaube, in der Guckermusik ist er sich ziemlich sicher auch, er ist ein Musiker, er ist An jedem Fest, das im Wallis stattfindet, ist ganz sicher der Philipp Matthias Bregi dabei, oder?
Ja, also er ist wirklich, ich habe es vorher gesagt, sehr beliebt. Man hört kaum ein schlechtes Wort über ihn. Er ist in der Fraktion, im Dorf, im ganzen Wallis, in der Partei und sogar bei der politischen Konkurrenz. Also zum Beispiel bei der Alin Trede, wo ja sein Pendant bei den Grünen ist, die Grünen-Fraktionschefin. Auch bei ihr ist er beliebt. Sie verstehen sich trotz politischer Differenzen gut. Und sogar wenn man mit ihm durch Strassen von Bern läuft, dann reagieren Passanten positiv auf ihn und das passiert ihm jetzt immer häufiger, hat er mir gesagt. Und er ist wirklich so jemand, wo, also eben du hast jetzt gesagt, Gemütlichkeitsfaktor, ein Gemütsmohren. Er ist jemand, der sehr gerne das gemütliche Zusammensein hat. Er findet Fest sehr wichtig. Er ist in diversesten OKAs zum Beispiel auch, also irgendwie vom Tamburen- und Pfeiferfest und vom Frauenschwingfest und vom Walliser Jodlertag und dann ist er aber auch noch im Gewerbeverband und er ist sogar Vizepräsident von der Walliser Sektion vom TCS, obwohl er gar nicht Auto fahren kann. Also er möchte wie so ein bisschen einfach überall dabei sein. Und interessant habe ich auch gefunden, ich habe mit ihm so ein bisschen darüber geredet, über die Rolle von der Kirche und von der Religion heute in der Partei und in der Politik allgemein. Und dort hat er dann auch wieder eine Antwort geben, die so ein bisschen für das spricht, die so typisch ist für sein Naturell. Also er hat gesagt, er fände die Kirchen als Institution immer noch sehr relevant. Sie übernehmen ja auch eine wichtige soziale Funktion. Er fände auch zum Beispiel nach einer Messe, also wie Fronleichnam und Leichnam oder so, da treffe sich dann das ganze Dorf im Wallis und das sei eben wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also man hat wie so gemerkt, eigentlich geht es ihm vor allem darum, dass nach der Messe nachher die Leute zusammenkommen und sich treffen.
Interessanterweise ist er in dieser Hinsicht ja wirklich das Gegenteil vom noch amtierenden Präsident Gerhard Pfister. Der Herr Pfister ist eine relativ strenge, asketische Erscheinung, ein Intellektueller, der jetzt nicht unbedingt nahbar oder gesellig wirkt. In dem Sinn bringt der Philipp Bregi da wirklich eine vollkommen neue menschliche Note in das Amt rein. Es gibt aber natürlich auch wichtige Gemeinsamkeiten, die ihn mit dem Gerhard Pfister verbindet und ich glaube, das ist, dass sie beide ein sehr ausprägtes Gespür für die Machtmechanismen in Bundesbern und innerhalb von der Parteistrukturen haben.
Es ist tatsächlich eine grosse Differenz zwischen den beiden naturell. Das ist auch beiden bewusst. Das sagen sie auch offen, dass das so ist. Ich könnte mir vorstellen, also beim Philipp Bregi könnte das sogar noch zu einer Herausforderung werden, wie wichtig ihm das Zwischenmenschliche, so dass das Gesellige ist. Weil ich habe ihn gefragt, also das Amt, das ist ja wahnsinnig streng. Da ist man ja jeden Abend an einem anderen Ort, an ganz vielen Veranstaltungen, muss immer präsent sein. Und was er dann werde weniger machen als heute, weil das Amt eben so viel Zeit erfordert. Und dort hat er sich irgendwie wie nicht festlegen. Also er hat gesagt, ja, auch da will er noch ein bisschen dabei sein, auch noch bei dem Sportverein, auch noch ein bisschen in dem OK und so. Und er hat eigentlich heute schon den Ruf, dass er wirklich an jeder Hundsverlocheten dabei sei.
Das, was du vorhin gesagt hast, Fabian, mit der grössten Gemeinsamkeit zwischen ihm und Gerhard Pfister, finde ich interessant. Ich glaube das auch, dass sie das eint, dass sie Machtpolitiker sind. Also ich glaube, dass ihnen bei gewissen Themen Erfolg wirklich wichtiger sind als der Inhalt. Und mit Erfolg meine ich jetzt nicht nur im Geschäft selber, sondern auch als Partei vor allem, als Ganzes. Oder beim Gerhard Pfister ist ja bekannt, dass er eigentlich hat will, so eine wertkonservative Wende haben für die, damals noch die CVP, die er übernommen hat. Und da hat er relativ schnell gemerkt, das geht ganz in eine andere Richtung gesellschaftspolitisch in der Schweiz. Und dann hat er das sehr schlank geändert und man hat ja gesagt zur Ehe für alle und so weiter. Und man hat das C entsorgt auch, also das christliche in Partei. Was übrigens der Herr Bregi überflüssig gefunden hat.
Also sind Sorgen darüber flüssig gefunden, oder was?
Sind Sorgen auch darüber flüssig gefunden, hat das sehr gerne behalten. Natürlich als Walliser Mittevertreter, wo es ja immer noch CVP heisst. Aber ich glaube, auch er hat das problemlos dann relativ schnell mitgetragen, oder? Und das, ich glaube, das verbindet die beiden wirklich, dass sie können sagen, also gut, das funktioniert für uns, das ist für uns als Gesamtstrategie wichtig, dann können wir auch unsere eigenen Positionen teilweise hinein anstellen.
Er hat es beibehalten, das C, weil er gefunden hat, CVP ist im Wallis ja ein sehr erfolgreicher Brand. Die Partei ist wahnsinnig wichtig und erfolgreich im Wallis. Und er hat dort wie so ein bisschen von den Walliser Verhältnissen auf die restliche Schweiz geschlossen und hat dann aber gemerkt, also er hat sich wirklich gefragt, wieso will man so eine erfolgreiche Marke einfach abschiessen. Und hat dann aber auch, das ist das, was ihr jetzt angesprochen habt, so opportunistisch nachher gemerkt, hey, die Mitte, auch der Brand funktioniert ja im Wallis. Die Mitte hätte sogar noch können mit dem neuen Label zulegen. Also darum ist er jetzt auch Feuer und Flamme von diesem neuen Begriff und dieser neuen Bezeichnung für die Partei.
Und es ist definitiv nicht so, dass die CVP vorher außerhalb des Wallis gleich erfolgreich gesehen war wie im Wallis. Vereinsmeier und Machtmensch, es gibt glaube ich keine bessere Voraussetzung für eine politische Karriere in der Schweiz. Wenn wir jetzt auf die Anfänge dieser Karriere schauen, von Philipp Matthias Bregi, dann muss man glaube ich kurz über sein Büro in Brieg schwätzen. Ich bin kürzlich dort gesehen, das ist also nichts gegen Brieg, oder? Aber es gibt schönere Orte in Brieg und nicht so schöne Orte in Brieg. Und das Büro, würde ich jetzt sagen, ist vielleicht nicht an der aller schönsten Adresse und es ist auch nicht das aller repräsentativste Gebäude. Sehr unprätentiös, aber auch sehr wichtig. Was spielt die Anwaltskanzlei in Brieg für eine Rolle in seiner Politik oder in seiner politischen Karriere, besser gesagt?
Also der Philipp Bregi ist Partner in der Kanzlei Rieder, Pfammatter und Bregi. Und Rieder steht für Beat Rieder, das ist der einflussreiche Mittelständerat, der ein wichtiger Strippenzieher im Bundeshaus ist, der schon länger zu Bern ist als der Philipp Bregi selber. Und diese Connection, also er, der Philipp Bregi, der im Nationalrat ist und der Rieder, der im Ständerat ist, diese Connection, die ist für den Bregi von Anfang an sehr zentral gewesen. Auch bei der Ausübung von seinem heutigen Amt als Fraktionschef, also diese Connection ist sein Direktrat im Ständerat. Und diese Connection, die hat ihm auch geholfen, rasend schnell, muss man sagen, zu Bern Fuss zu fassen. Also er ist ja schon nach 2 Jahren, als er im Bundeshaus war, noch ein Fraktionschef geworden. Und die zwei, die werden gemeinhin als das Power-Duo von der Mitte bezeichnet.
Als schwarze Zwillinge hat man sie auch schon bezeichnet.
Ich glaube, Zwilling hat tatsächlich noch niemand gesagt, schwarze Brüder. Das wäre Zwilling, wäre rein so optisch eine schwierige Vorstellung.
Ja, also mir liegen tatsächlich Texte vor, wo sie als schwarze Zwilling bezeichnet werden, auch wenn sie sich äußerlich doch relativ deutlich unterscheiden. Aber politisch und beruflich sind sie immer einen sehr synchronen Weg gegangen. Du, Philipp, hast einleitend noch die Viola Amherd erwähnt. Wäre komisch, wenn nach ihrem Rücktritt kein Walliser mehr würde eine wichtige Rolle spielen der Partei. Der Philipp Bregi ist ja effektiv der direkte Nachfolger von Viola Amherd als Nationalrat. Er ist nachgerutscht, wo sie in den Bundesrat gewählt worden ist. Das ist vielleicht auch noch ein interessanter Faktor, wenn man auf die Anfänge von seiner Karriere zurückschaut. Es braucht relativ viel Gespüre für Macht, um sich in so einer gross angelegten Struktur wie der Walliser CVP durchzusetzen, sich zu behaupten, sich da an die Spitze von so einem Apparat zu kämpfen. Und das ist in dem Sinn natürlich auch etwas, wo ihn qualifiziert, um jetzt in das höchste Amt der Schweizer Mutterpartei aufzurücken.
Und noch für alle Ausserschweizer und nicht Walliser, warum es schwarze Brüder oder schwarze Zwillinge sind, ist natürlich, weil die Schwarzen sind im Wallis die Oberwalliser CVP. Die sind eben nicht orange wie die Mitte national. Das muss man vielleicht auch noch ergänzen als Erklärung. Aber eben, das ist schon noch ein interessantes Verhältnis, oder, dass er quasi als Praktikant angefangen hat in dieser Anwaltskanzlei von Beat Rieder und dass sie inzwischen Partner sind und dass sie eben auch politisch Partner sind zwischen Nationalrat und Ständerat. Weil was man ja muss sehen bei der Mitte, ist es wahnsinnig schwierig, die zwei Kammern arbeiten jetzt also wirklich nicht immer lehrbuchmäßig zusammen, sondern oft weicht der Ständerat irgendwie ab von dem, was man als Fraktion entschieden hat im Nationalrat, weil da viele Leute finden, sie haben das Recht als Ständerat, um persönliche Ansichten zu vertreten und um sich anders zu positionieren und weil vielleicht ein Teil auch mehr historisch gewachsen noch in dieser Partei ist, aber eigentlich ja Positionen von anderen Parteien trägt. Aber auf jeden Fall, es ihnen gelingt es teilweise eben zwischen den beiden Kammern Mehrheiten zu schaffen für Vorlagen. Lex China war ein bekanntes Beispiel, wo die beiden durchgeboxt haben zusammen. Und eine bekannte Differenz, aber habe ich jetzt gelesen in der Vorbereitung auf den Podcast, ist Cannabis-Legalisierung. Also dort ist der Bregi dagegen und der Rieder ist offenbar dafür, was mich auch überrascht hat.
Jetzt, wenn wir kurz zusammenfassen. Er ist sehr gesellig, er ist in vielen Vereinen unterwegs, er ist sehr machtbewusst, er ist pragmatisch. Wo steht er eigentlich politisch?
Er hat angefangen als dezidierter rechtsstehender Politiker. Er ist mal in einem Porträt als rechter Messias bezeichnet worden. Er ist natürlich geprägt von der Oberwalliser Kultur, wo auch die Kirche, der Katholizismus, die Religion, traditionelle Wertvorstellungen noch recht wichtig sind. Mir scheint, er hat einen ähnlichen Weg zurückgelegt wie der Gerhard Pfister. Also er ist tendenziell wirklich in die Mitte gerückt. Und ich finde es in dem Kontext noch interessant, wie er sich jetzt auch selber verkauft auf seiner Homepage. Ich finde da bei der Eigenpräsentation der Satz, gute Lösungen sind geprägt von Freiheit, Solidarität und Verantwortung. Freiheit, das ist ein Schlüsselbegriff für die bürgerlichen, rechtsbürgerlichen. Solidarität, das ist ein Schlüsselbegriff für die Linken. Und dann sagt er, als drittes noch Verantwortung, aber er sagt eben nicht Eigenverantwortung, was wieder sehr, sehr bürgerlich wäre, sondern so in einer abgemilderten Form, sodass es für beide irgendwie geht. Also er scheint da wirklich zielgenau den Mittelpunkt anzuvisieren.
Ja, du hast gesagt, Fabian, er kommt aus einem konservativen Kanton und ist als eher konservativer Vertreter von der damaligen CVP noch gestartet. Und ich erinnere mich schon noch, dass es damals ein Thema war, wo er für die Viola Amherd nachgerückt ist, was du vorher auch gesagt hast, Fabian, dass durch das dann die Fraktion tendenziell eher rechter werde, weil die Viola Amherd natürlich im linken Flügel zuzuordnen war. Und da hat er aber schon auch eine Entwicklung gemacht. Also beim Parlamentarier-Rating von der NZZ kommt er den Wert 0,2 zugeschrieben über, wobei 0 ganz genau die Mitte ist. Also der Bregi steht ziemlich genau in der Mitte, genau wie der Gerhard Pfister auch. Also die kommen auf den gleichen Wert. Und da muss man vielleicht zum Vergleich wissen, ganz links innerhalb von der Mitte-Fraktion ist der Stefan Müller-Altermatt mit 0,8 und ganz rechts der Fabio Regazzi mit 1,3. Und minus 10 und plus 10 sind dann so die Extremwerte. Minus 10 eher die grünen Vertreter und plus 10 eher SAP-Vertreter. Also er ist ziemlich genau eingemittet.
Ich habe noch die beiden Smartvote-Profile von Gerhard Pfister und von Philipp Matthias Bregi verglichen, weil es mich noch Wunder genommen hat, ob die, eben man sagt ja bei beiden wirklich konservativ, ob sie, wie nahe sie aneinander sind. Und von Umweltschutz und vom ausgebauten Sozialstaat haltet der Bregi ein bisschen weniger als der Gerhard Pfister. Dafür will er eine restriktivere Immigrationspolitik. Das finde ich noch interessant, weil die Mitte jetzt durchaus schon im einen oder anderen Fall oder zumindest Teil von der Mitte der FDP und der SVP zu einer Mehrheit verholfen haben. Und wenn er jetzt da noch da eben als Parteipräsident logischerweise einen Einfluss gewinnen, nimmt es mich Wunder, wo sich dann die Partei migrationspolitisch wird hinbewegen. Aber eben, die Frage ist ja dann auch wieder nicht nur, wo sie persönlich stehen, sondern auch, wo sie Erfolg sind und Potenzial für ihre Partei bei den nächsten Wahlen, weil die Mitte wird ja wählen, 2027 die FDP überholen als drittstärkste Partei. Und da muss sie sich natürlich sehr gut überlegen, wo sie sich positioniert. Und das ist nicht zwingend genau die Position vom neuen Präsidenten, von Bregi selber, sondern wenn sie eben in der Stadt will zulegen, muss sie aufpassen, dass sie nicht zu konservativ wird.
Und da ist der Bregi eigentlich auch schon sehr deutlich jetzt. Er trägt die grosse Linie von der Partei, also so, wie es der Gerhard Pfister vorgespurt hat, ganz klar mit. Also sowohl rhetorisch, das merkt man, hat genau die gleiche Wortwahl wie der Pfister, als auch strategisch. Dort geht es wirklich darum, dass er gross auch wird ankünden, wenn er antritt, dass er genau den Weg für erfolgreich und erfolgsversprechend haltet. Und darum an dem möchte ich festhalten. Es ist nicht davon auszugehen, dass er die Partei irgendwie wird umpolen oder dass er ganz grosse andere Pflöcke wird einschlagen, als sie jetzt schon eingeschlagen sind. Er wird wirklich dem Pfister sein Werk fortsetzen.
Einfach kurz, dass das unsere Hörerinnen und Hörer auch begreifen. Was du jetzt so sagst, Raphael, das kommt aus einem Gespräch, das du geführt hast, die Woche, wo wir diesen Freitag auch bei uns auf der Webseite werden publizieren.
Genau, also wenn ihr das Politbüro hört, wird das schon publiziert sein. Es ist jetzt aber noch nicht publiziert und dort habe ich mit ihm darüber geredet, über die grossen programmatischen Fragen, die sich jetzt stellen, also die wichtigen politischen Dossier, wie er dort positioniert ist und seine Partei will positionieren, aber auch über persönliche Aspekte, also wie er das Amt möchte mit seinem Privatleben vereinbaren und so weiter, wie er die Amtsführung konkret möchte ausgestalten.
Der hat gesagt, er ist in Bern relativ schnell aufgestiegen. Nach 2 Jahren im Amt als National, der war ja schon Fraktionschef gewesen. Wie hat er das gemacht als Fraktionschef? Das gibt ja schon auch einen gewissen Hinweis darauf, wie er nachher als Parteipräsident könnte sein.
Ja, er betont halt auch, sehr passend zu seinem Naturell, wo wir jetzt ja, glaube ich, deutlich beschrieben haben, wie wichtig ihm eben ein guter menschlicher Umgang ist. Er setzt sehr stark so auf das Zwischenmenschliche, auch in der Führung. Und er ist schon in der Tendenz einer, wo die gute Stimmung halt sehr wichtig ist. Und das könnte man ja jetzt auch sagen, könnte auch unter Umständen ein Nachteil sein. Aber wenn jetzt der Verdacht sollte aufkommen, dass er es einfach allen recht machen will, er kontert das sehr dezidiert und sagt, er könne im Fall schon auch anders. Also es gäbe ja teilweise harte Diskussionen in der Fraktion, in einer Mittepartei, wo ganz viele unterschiedliche Haltungen muss ausbalancieren muss, fällt einem das auch nicht so schwer, sich das vorzustellen. Und er sagt, man respektiere ihn dafür, dass er andere Meinungen respektiere und dass er Diskussionen zulässt.
Er geltet bei dem Fraktionschef der anderen Parteien als verlässlich. Also wenn man mit ihm etwas abmacht, dann halte er sich dran. Und gleichzeitig hat er mit dem bereits erwähnten Dilemma zu kämpfen, dass die Fraktion ein bisschen schwieriger zusammenzuhalten ist als andere Fraktionen. Also ich glaube, wir dürfen jetzt hier mal ausnahmsweise auch unsere Konkurrenz zitieren. Ein schönes Porträt über den Herrn Bregi vom Samuel Tanner in der NZZ, wo er schreibt, die Mehrheitsmacht der Mitte-Fraktion macht Bregi zu einer der mächtigsten Figuren im System, ihre Kakophonie zu einer der ohnmächtigsten. Das finde ich, bringt es eigentlich recht gut auf den Punkt.
Ja, um jetzt gerade noch schnell bei der Zitierung bleiben, es war jetzt zwar ein bisschen ein anderer Text gewesen, aber es hat letztens eine Analyse gegeben, der NZZ, zu der Geschlossenheit von dieser Partei her, ja, wo es gestanden ist, dass bei 28 Kampfabstimmungen, also wo es knapp geworden ist, haben die Mitte-Ständerät nur zweimal alle gleich abgestimmt. Und dort sind sie zum Schluss gekommen, dass der Wirkungsgrad von der Mitte durch das eigentlich halbiert wird. Oder, weil eigentlich, ja, man muss ohne Instruktionen von der Partei stimmen in der Theorie, aber in der Praxis ist es halt schon so, dass eine Partei eigentlich nur dann kann Macht ausüben, wenn sie eben einigermaßen geschlossen stimmt. Und das ist, wie wir schon erwähnt haben, sehr oft nicht der Fall bei dieser Partei. Und manchmal frage ich mich schon ein bisschen, also eben, die hätte eine riesige Macht, die dann eben zur Ohnmacht wird. Ich glaube, auch das trifft es gut. Wenn sie könnte glaubwürdige Deals mit rechts und mit links abschliessen über längere Zeit, wenn sie könnte sagen, schauen, wir helfen euch bei dieser Vorlage in einem Jahr und stimmen dann geschlossen mit euch und helfen euch zu einer Mehrheit, wenn ihr uns dafür jetzt helfen, dass genau die 5 Punkte, die wir in dieser Vorlage jetzt wollen, drin bleiben. Aber das ist halt schwierig, wenn man hier kann sagen, ja, vielleicht weichen dann halt wieder ein, zwei Ständerät ab. Ich weiss es halt nicht, wie dann die Mehrheit ist. Das, glaube ich, das schmälert die Macht von dieser Partei und es ist dem Bregi auch nicht gelungen, als Fraktionschef da bei vielen Vorlagen, also auch bei entscheidenden, hat es gegeben, dass es Abweichungen gab, die damit sehr wehtan haben.
Mhm. Angesprochen auf das, sagt der Bregi, das werde teilweise medial schwieriger dargestellt, als es effektiv sei. Es geht dann zum Beispiel so, dass noch Kompromisse gefunden werden, dass dann einfach die Ständeräte ein bisschen weniger extrem gehen wollen, als die Nationalräte von der Mitte schon ausgehandelt und abgestimmt haben. Und gleichzeitig stimmt das natürlich schon, dass sie sich durch das neutralisieren. Der Bregi hat sich zu einem wichtigen Ziel gesetzt, um die Geschlossenheit besser hinzubringen, also dass die Partei gegen aussen geschlossener agiert, vor allem in den Kernfragen. Das hat ja auch der Gerhard Pfister bei seinem Rücktritt schon gesagt, dass er das als grosse Aufgabe im weiteren Weg von der Partei sieht, dass das jetzt mehr gelingen müsse und dass man eben auch die Ständeräte mehr committet, also dass die müssen dann auch in den Hauptpunkten auf Parteilinie abstimmen. Und ich glaube, was der Partei wird zu Pass kommen, ist dann bei den nächsten Wahlen. Dort wird es mutmasslichen Generationenwechsel geben. Also es gibt sehr viele Ständeräte, die schon lange vertreten sind und die dann könnten zurücktreten und dann jüngeren Kräften Platz machen, die dann eher auf den Kurs, also auf die Geschlossenheit, könnten eingeschworen werden.
Der neue Bundesrat von der Mitte ist ein Mann, der alte Parteipräsident von der Mitte ist ein Mann, der einzige Kandidat für den neuen Parteipräsident ist auch ein Mann. Was sagt das über die Partei aus?
Ja, interessant ist, es hat ja durchaus 3 oder vor allem eigentlich 2 Frauen gegeben, die öffentlich mit dem Gedanken gespielt haben, zum Kandidieren für das Parteipräsidium. Das ist Yvonne Bürgin und Nicole Barandun, wo es mal geheißen hat, sie will ein Co-Präsidium mit der Isabelle Chappuis machen aus der Romandie. Und dann hat sich irgendwie herausgestellt, dass Chappi doch nicht hat wollen. Und dann hat ein paar nun gesagt, allein will sie es nicht machen. Und dann hat es nochmal einen komischen Rückzug gegeben von der Yvonne Bürgin, wo das eigentlich auch, glaube ich, interessiert gewesen wäre. Man weiss dann nicht genau, warum, ob sie einfach damit gerechnet hat, dass sie keine Chance hat im Co-Präsidium mit dem Simon Stadler gegen den Bregi, oder ob da irgendjemand auf sie eingewirkt hat und gefunden hat, jetzt wollen wir doch nicht eine Kampfwahl. Ich habe keine Ahnung, was da genau der Hintergrund war. Sie haben dann einfach öffentlich gesagt, sie will es jetzt doch nicht machen, aber sie interessieren sich für das Fraktionspräsidium. Und darum ist es jetzt quasi schon zum zweiten Mal, also mit die Frauen haben bei der Bundesratswahl gesagt, aber beim Parteipräsidium, da wollen wir dann kommen, da wollen wir dann eine Kandidatur haben, hat wieder nicht geklappt. Und jetzt mal schauen, wie es beim Fraktionspräsidium wird.
Aktuell wäre auch noch zu haben, habe ich gehört.
Es hat aber auch noch eine weitere Frage gegeben, das ist Karin Stadleme von Luzern, die hat sich auch interessiert und sie wäre aber außerparlamentarisch gewesen und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, nachher in einem Co-Präsidium außerhalb vom Parlament das Amt auszuüben. Und du hast es gesagt, Larissa, Yvonne Bürgin hat jetzt sehr offen kommuniziert, dass sie sich für das Fraktionspräsidium interessiert. Interessanterweise ist sie ja auch erst seit 2 Jahren zu Bern, also so wie der Bregi damals, was wir vorher gesagt haben. Von dem her könnte das durchaus eine Option sein und es könnte dann schon sein, dass die Partei jetzt dort für das Amt eine Frau berücksichtigt. Und ich glaube, man muss schon immer auch wieder sagen, wenn es darum geht, ja, jetzt wird keine Frau gefunden, dass die Partei bisher verglichen mit anderen Parteien weniger Probleme gehabt hat, um Frauen in Spitzenpositionen zu bringen. Also ich erinnere daran, dass sie schon 3 Bundesrätinnen gehabt hat und dass beispielsweise Vorgängerin von Christophe Darbelin, wo seinerseits Vorgänger war von Gerhard Pfister, dass das auch eine Frau war.
Erwähnenswert in dem Zusammenhang auch, dass Parteipräsident natürlich traditionell nicht so ein beliebtes Amt ist, oder? Also es ist sehr arbeitsintensiv, gleichzeitig ja in gewisser Hinsicht halt auch relativ undankbar. Also man wird dann für alles verantwortlich gemacht, was nicht gut läuft. Man wird für Niederlagen in den Wahlen verantwortlich gemacht. Für Erfolg klopfen sich dann meistens andere auf die Schulter. Und es ist natürlich im Unterschied zum Bundesrat ein Amt, das nicht besonders gut entlöhnt ist. Die Gestaltungsmacht ist auch begrenzt. Insofern ist es nicht so erstaunlich, dass es jetzt nicht einen riesen Ansturm gegeben hat auf das Parteipräsidium. Ich habe es doch sehr viel bemerkenswerter gefunden, wie viel Mühe die Mitte-Partei hatte, wo es darum gegangen ist, ihren Bundesratssitz zu besetzen. Also das habe ich eigentlich überraschender gefunden.
Also der Lohn ist eigentlich nicht so schlecht bei der Mitte. Das sind 100'000 Franken, die man noch zum Lohn und Spesen für das Nationalratsmandat aber drauf bekommt. Das ist jetzt im Vergleich zu anderen Parteien nicht so schlecht.
Nein, aber es ist natürlich bedeutend weniger als ein Bundesrat, der etwa 500'000 kriegt, je nachdem, wie man rechnet, noch sehr viel
mehr. Und bedeutend weniger als im Vergleich mit anderen Ämtern, die Politiker auch könnten haben und zwischen noch bekommen. Und ich finde, Fabian hat es jetzt sogar vergleichsweise noch milde ausgedrückt. Also es ist ein eigentlicher Verschleißjob, das Parteipräsidium. Man ist immer unterwegs, man muss immer in allen Kantonalsektionen präsent sein, man muss sich auf Veranstaltungen zeigen. Ich habe vorhin gesagt, auch Hundsverlochten. Auch die Medien, muss man auch sagen, haben hohe Ansprüche. Der Parteipräsident muss immer innerhalb von kurzer Zeit reagieren. Vor allem ist er immer in Zugzwang, weil die anderen das ja auch machen. Und er will ja seine Partei gut positionieren. Also auch wir Medien üben wirklich einen hohen Druck aus. Er hat sehr viel Auftritt, sonst auf irgendwelchen Podien. Und eben, du hast gesagt, Fabian, man wird mehr kritisiert als gelobt. Das ist also eigentlich relativ undankbar. Und es zeigt sich ja auch in anderen Parteien. Also jetzt bei der Mitte ist es ja bei weitem nicht das einzige Mal, dass nur ein einziger Kandidat zur Verfügung steht. Es war ja schon beim Gerhard Pfister so gewesen damals. Und jetzt zuletzt auch beim Thierry Burkhardt, bei der FDP, bei der Lisa Mason, bei den Grünen, bei Marcel Dettling, bei der SVP. Und das zeigt halt schon, dass das Amt eigentlich gar nicht mehr so gut mit dem Milizsystem, wo die Politik ja eigentlich ist oder wäre, vereinbar ist, weil man kann daneben einfach schlecht noch einen Job haben.
Ja. Müssen wir uns ein Mitleid haben mit dem Philipp Matthias Brengi?
Ja, ich glaube, man muss mit ihm kein Mitleid haben, weil wenn sich einer eignet für das Amt, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich er, eben, weil er sowieso schon so ein Typ für die Aperos und für die Hundsverlochten ist. Eben andere, für einen Gerhard Pfister mag das ein bisschen schwieriger gewesen sein und ein bisschen mehr Überwindung gekostet haben, oder um sich auf all die Begleitumstände dann effektiv einzulassen. Er fühlt sich da ja wie ein Fisch im Wasser, der Bregi, bei so alles.
Was eben schwierig ist für einen neuen Präsidenten, ist genau der alte Präsident, den du jetzt gerade erwähnt hast, Gerhard Pfister. Der Pfister ist ja so eine Art Überfigur in der Schweizer Politik, extrem beliebt bei Journalistinnen und Journalisten, sehr präsent. Er hat die ganze Partei erfolgreicher gemacht, kann man sagen. Er hat sie neu erfunden. Das ist ein recht grosser Schatz jetzt für Bregi. Wird er das können prestieren? Wird er auch seinen eigenen Stempel der Partei können aufdrücken? Was glaubt ihr?
Also ihm ist der grosse Schatten im Fall sehr bewusst. Er hat auch Respekt vor dem, aber er hat eine vergleichsweise einfachere Aufgabe, muss man sagen. Weil, also grundsätzlich sagt er, er will es mit den Menschen in der Partei gemeinsam machen. Das ist ihm eben auch als Präsident, wäre ihm denn das wichtig. Aber er hat es einfacher insofern, als eigentlich die Stossrichtung, wo ja der Gerhard Pfister vorgegeben hat und selber definiert hat, hat müssen finden zuerst und dann prägen. Das ist ja sehr anstrengender, aufreibender Prozess gewesen. Aber jetzt ist die Stossrichtung eigentlich klar, die ist vorgegeben und jetzt geht es darum, dass die in die Breite diffundiert. Also, dass es nicht mehr so an einer Person, man hat ja manchmal gesagt, One-Man-Show Pfister, oder dass es nicht an einer Person hängt und aufgehängt ist, der Kurs, sondern dass der Bregi das jetzt wird, in die Breite tragen. Und er sagt auch, er möchte die Vizepräsidenten stärker mit einbeziehen. Also wie, ich stelle es mir ähnlich vor wie der Thierry Burkhardt in der FDP. Das hat er ja auch gemacht. Die Frage ist ein bisschen, wie erfolgreich das Modell tatsächlich ist. Weil ich habe es vorher gesagt, wenn es dann darauf abkommt, auch bei den Medien und so, dann wollen die Medien gleich immer einfach den Präsident. Und, aber das könnte potenziell dann schon ein bisschen Entlastung sein und eben so die Breite herbeiführen. Und er überlegt sich jetzt auch, einen Wahlkampfleiter dann für die nächsten nationalen Wahlen einzusetzen. Also dass das auch personell entflechtet ist von ihm, dass er dann durch das ein bisschen mehr Raum hat.
Ich glaube, die Medien haben aber gar kein Problem damit, um den Bregi irgendwie vor eine Kamera oder zum einem Zitat zu bringen, weil also er ist effektiv einer von den Politikern, der immer sofort zu allem eine Meinung hat. Das ist recht beeindruckend. Dass, ich würde ihm auch zugutekommen als Parteipräsident, aber ich habe mir dann so überlegt, was ist denn der Unterschied eigentlich der grösste zwischen den beiden, weil eben beim Gerhard Pfister hat mir schon gesagt, er hat so politische Strömungen, hat er wie gut vorausgespürt und vorausgesagt, er hat neue Entwicklungen sehr schnell, sehr gut können einordnen. Er war sehr eloquent und so. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass der Bregi ist quasi Fischt mit einem Netz und der Pfister hat Fisch eher so mit einem Spiess gezielt aufgespiesst.
Oder mit seinen bloßen Händen erwürgt.
Ja. Nein, aber ich glaube, das ist wirklich eine andere Strategie, als die beiden wie verfolgen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Bregi seine vielleicht ein bisschen weniger elegant ist in manchen Fällen, aber womöglich sogar effektiver.
Vielleicht einfach noch zum Stichwort Schatten des Vorgängers. Oder? Als Fraktionschef war der Philipp Bregi Nachfolger vor Andrea Gmür. Sie war nur kurz im Amt und hat keinen sehr glücklichen Eindruck hinterlassen in dieser Funktion. Das heisst, er hat jetzt hier sicher nicht die Situation gehabt, wo jetzt irgendeine Überfigur oder irgendeine Person mit grosser Autorität und grossartiger Bilanz ihm vorausgeeilt wäre. Das ist jetzt bei Gerhard Pfister anders, oder? Der war lange im Amt, gilt als erfolgreich, in dem Sinn eine neue Erfahrung für den Bregi. Aber es ist natürlich auch nicht nur von Vorteil für jemanden, wenn er also in eine Stück weit dysfunktionale Struktur reinkommt und dann wie so die Aufgabe hat, um die Sachen wieder zu kitten, um die Sachen wieder zu beruhigen. Eben, das war die Situation, wo er als Fraktionschef vorgefunden hat. Jetzt findet er natürlich bis zu einem gewissen Grad ein gemachtes Nest vor. Selbstverständlich, man wird ihn vergleichen mit dem Gerhard Pfister, man wird auch da und dort vielleicht Defizit konstatieren. Aber ich würde sagen, die Ausgangslage ist in dem Sinn nicht so schlecht für ihn, eben, weil es ist erwähnt worden, viele wichtige Strukturreformen in den letzten Jahren sind durchgebracht worden. Zuvorderst natürlich Fusion mit der BDP, die Umbenennung in Mittepartei. Darum glaube ich, hat er auch nicht so schlechte Startvoraussetzungen.
Eine der wichtigsten Fragen, die die Schweizer Politik in den nächsten paar Jahren muss beantworten muss, ist das Verhältnis zur EU. Und das will ich erwähnen heute, weil wir nehmen am Mittwoch auf und der Bundesrat hat heute entschieden, dass es eben ein fakultatives Referendum für den neuen Vertrag braucht und kein obligatorisches, was wir an dieser Stelle auch schon ein paar Mal recht kontrovers diskutiert haben. Jetzt, in diesem Zusammenhang, was glaubt ihr, was der Bregi für eine Rolle wird spielen? Eher so eine pro-europäische für den neuen Vertrag gegen 10 Millionen Schweizer oder eher so eine unentschlossene?
Ich glaube, persönlich wäre der Bregi nicht der grösste Verteidiger von den neuen Verträgen mit der EU oder vom neuen Vertragspaket. Aber es wird einfach entscheidend sein, eben wie sich die Mitte als Partei will positionieren. Und das ist eine wichtige Frage Europapolitik, auch wieder im Hinblick auf die nächsten Wahlen. Da sind wir wieder bei der Frage, was auch bei einem städtischen Elektorat gut ankommt. Und insofern kann ich mir vorstellen, es gibt durchaus auch proeuropäische Stimmen oder Stimmen in der Partei, die für ein neues Vertragspaket sind. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass er dann den Weg wird vertreten. Das Lustige ist, ich habe auch noch gesehen, sein Wahlslogan 2019 und auch 2023 im Bregisin war Engagement total. Und ich glaube, das würde er auch machen für quasi ein Ja, wenn jetzt das die Position ist, wo seine Partei sich darauf einigt.
In was für einer schwierigen Situation der Bregi ist in der Europapolitik, zeigt sich ein bisschen an seinen Formulierungen. Also er sagt jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, es sei eben wichtig, eine konstruktive Debatte zu führen, bei der dann alles offen auf den Tisch käme. Und dann müssen wir jetzt das erste Mal schauen, was konkret in diesem Deal drin steht.
So, so.
Genau, eben, da merkt man so ein bisschen, er tut das noch ein bisschen von sich wegweisen, weil das wird sehr eine schwierige Debatte, auch in der Mitte innen. Die städtischen Kräfte sind in der Tendenz eher dafür, das hat Larissa vorher gesagt, die konservativ-ländlicheren in der Tendenz eher dagegen, aber also nicht grundsätzlich mit diesen zwei Linien, sondern da gibt es ja dann auch noch innerhalb der Vertreter Unterschied. Und entzünden wird sich jetzt in der Mitte die Debatte mutmaßlich an der institutionellen Anbindung, also an der dynamischen Rechtsübernahme, wo für die Mitte wirklich die grösste Knacknuss wird sein. Das wird auch für den Bregi schwierig werden, weil er sicher nicht der allerüberzeugteste Europäer von Haus auf ist.
Raphael, wir sind ja nicht in Wunderbohr, aber ich habe ja vorhin gesagt, wir haben ein paar Mal recht intensiv über das Thema fakultatives Referendum mit diesen Vertrag geschätzt und du hast dich eher auf die andere Seite ausgebrochen. Wie fest schmerzt jetzt der Entscheid vom Bundesrat, dass es nur ein fakultatives Referendum braucht?
Schmerzen tut mich das persönlich nicht. Das ist einfach noch nicht der definitive Entscheid, wie es denn schlussendlich wird sein. Vielleicht noch kurz fakultatives Referendum. Also es geht um das doppelte Mehr, oder? Das soll ein Ständemehr würde brauchen. Und der Bundesrat hat sich da jetzt dagegen ausgesprochen. Das letzte Wort in dieser Sache ist aber noch nicht gesprochen.
Fabian ist eine Dankeskarte nach Bern geschickt. Er schweigt. Wunderbar. Ganz zum Schluss. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass in der Mitte immer mindestens ein Walliser oder eine Walliserin irgendwo einen Chefposten hat?
Ich weiss nicht, ob es wichtig ist für die Mitte, aber das Wallis ist natürlich einer von den Kantonen, wo die Welt noch in Ordnung ist für die alte CVP. Sie hat dort immer noch eine Stärke, wo sie fast im ganzen Rest der Schweiz schon längstens eingebüßt hat. Insofern ist das Wallis gewissermaßen ein natürliches Nachwuchsreservoir für die Mitte-Partei.
Und mit diesem lieben Grüß ins Wallis, würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt von diesem Politbüro. Das war unsere einzige Kandidatur für die Nachfolge von Gerhard Pfister an der Spitze für die Mitte-Partei. Wir haben über Philipp Matthias Bregi geschwätzt. Und zwar haben das gemacht Larissa Rhein in Bern, Raffaella Birrer und Fabian Hens in Zürich. Ich heiße Philipp Loser. Diese Folge vom Politbüro hat Mirja Gabatour produziert und wir hören uns in einer Woche wieder. Ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Tschüss zusammen.
Ciao miteinander.